Ich schließe an dem, was Jens uns weitergegeben hat. Und insbesondere auch an die Frage, die er uns mitgegeben hat. Wenn du keine Heilsgewissheit hast, wenn du nicht weißt, wo du in Ewigkeit sein wirst, dann müssen wir heute Abend miteinander reden, miteinander beten. Also ihr habt ja gemerkt, dass in den letzten Veranstaltungen Bibellesen mit Gewinn auch versucht haben, also eine andere Ablauf zu installieren. Wir haben also jetzt die letzten paar Mal auch immer wieder angeboten, dass wir im Anschluss an die Veranstaltung dann die Möglichkeit zum Gespräch miteinander und zum Beten insbesondere, zum Segnen auch angeboten haben. Haben auch eigentlich immer wieder mal genutzt. Also dazu ermutigen wir ausdrücklich, und das ist natürlich die Kardinalfrage, die der Jens uns da gestellt hat, bin ich damit dabei? Und das kann man wissen, das kann man festmachen. Und dazu ermutigen wir. Also nutzt diese Chance, diese Gelegenheit. Und jetzt das letzte Mal über das Johannesevangelium haben wir uns ohnehin dahingehend verständigt, dass wir gesagt haben, den heutigen Abend, den machen wir ein bisschen anders. Sonst haben wir ja nur zwei Teile der Verkündigung bzw. der Auslegung von dem einzelnen Wunder und die dazwischenliegenden Redeteile, die Jesus im Johannesevangelium dann auch zeigt. Auch heute haben wir gesagt, mit der Auferweckung des Lazarus, da endet ja dieser Kreis der Zeichen und Wunder im Johannesevangelium, und wir wollen den zweiten Teil eigentlich nochmal zurückschauen auf das, was wir gehört haben über das ganze Jahr hinweg, und eine Fragerunde ermöglichen, sodass man einfach nochmal die Dinge sich durch den Kopf gehen lassen kann und offene Fragen auch nochmal loswerden kann. Wir haben beim letzten Mal, wo es um Heilung ging, wo der Jens auch das Thema Heilung stärker in den Vordergrund gerückt hat, auch eine Nachfrage auch bekommen, die versuchen wir heute auch mit zu klären oder eine Antwort zu finden. Und wie gesagt, also eine Pause habt ihr euch jetzt wieder ein bisschen Gedanken gemacht, wo was offen geblieben ist, wo man nochmal nachfragt. Aber vorher einfach nochmal der Blick in die verschiedenen Abende, die wir miteinander hatten, über Wunder und Zeichen, Johannesevangelium, wenn die Kraft Gottes erlebbar wird. Erlebbar, wenn sie in unser Leben hineinkommt, hineinspricht. Und dieses Bild habt ihr schon öfter gesehen, das ich da am Anfang immer zum Thema mit gezeigt habe. Das ist ein Symbolbild, das eigentlich also den Inhalt des Johannesevangeliums zeichenhaft wiedergibt. Ihr kennt ja alle dieses Bild aus der Sixtinischen Kapelle in Rom, im Vatikan, wo Gott Vater so mit dem Finger heranfliegt und den schlaffen Adam berührt, und das ist so der Schöpfungsakt. Gott erschafft den Menschen, das ist so ein ganz bekanntes Bild in der Sixtinischen Kapelle durch Michelangelo geschaffen. Und diesen Gedanken greift dieses Bild natürlich auch auf, aber hier berühren sich nicht die Hände, diese Finger, noch nicht belebten Menschen und Gottes, sondern es ist dazwischen das Kreuz geschaltet. Das Kreuz ist umgeben von einem Herz, und dieses Kreuz strahlt. Und das sind alles Themen, die eigentlich im Johannesevangelium immer wieder neu vorkommen. Es fängt schon ganz am Anfang an, der sogenannte Prolog, das Vorwort, die Einleitung des Johannesevangeliums zeigt uns, die Schöpfung im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und so weiter. Das ist das Schöpfungskapitel sozusagen, das uns Johannes zeigt. Und dann geht es weiter, dass Jesus in diese Welt kommt und die Liebe Gottes uns vor Augen geführt wird durch die Versöhnung, die Jesus am Kreuz schafft, sodass wir Erlösung finden können. Und diese Liebe Gottes, die durch das Kreuz hindurchstrahlt, die gewinnt eine Zusammenfassung in einem einzigen Satz, wo man gesagt hat, da ist eigentlich das ganze Neue Testament enthalten. Das ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also in diesem Bild ist sozusagen der versuchende Namen, eigentlich das, die ganze Aussage des Johannes-Evangeliums zur Darstellung zu bringen. Jetzt haben wir hier noch einmal die Übersicht, damit wir uns das auch noch mal so vom Ablauf her klar machen. 21 Kapitel hat das Johannes-Evangelium und das erste Kapitel ist noch völlig ohne Wunder. Wir werden eingeführt in das Denken, das der Johannes über das Leben Jesu hat. Und auch hier ist wieder ein ganz zentraler Satz, der uns sozusagen das Thema von der Lebensgeschichte Jesu uns vor Augen führt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit des Sohnes vom Vater, die wird uns vor Augen geführt. Und es steht schon gleich am Anfang des Evangeliums als Themenangabe. Und dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der Heiland, der Messias, das ist die Zielerkenntnis eigentlich, die uns Johannes zeigen möchte durch sein Evangelium, durch seinen Bericht von den Ereignissen um Jesus. Und deshalb führt er auch gleich das Zeugnis des Täufers an, der auf Jesus hinweist, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und darum geht es, dass ihr erkennt, dass Jesus für eure Sünde gestorben ist, dass er der Heiland geworden ist, dass er der Erlöser ist. Darauf weist der Teufel und darauf weist auch das ganze Evangelium des Johannes hin. Und dann macht Johannes zwei Teile und die zwei Teile haben eigentlich beide die gleiche Überschrift: die Offenbarung dieser Herrlichkeit Jesu, der Herrlichkeit des Vaters durch den eingeborenen Sohn. Zunächst mal vor der Welt, aber dann nochmal ganz speziell vor seinen Jüngern. Wir haben uns bei den Abenden auf die Wunder und Zeichen konzentriert und die sind alle im ersten Teil des Evangeliums berichtet. Kapitel 2 bis 12, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes vor der Welt, vor aller Augen, alle Menschen können es sehen. Und dann kommen die Abschiedsreden Jesu. Das wäre eigentlich nochmal ein Jahresthema für sich, in die Abschiedsreden von Jesus hineinzuschauen. Da beginnt dann die Passionswoche, die Leidenswoche Jesu, wo Jesus nochmal ganz konkret mit seinen Jüngern in die Schulung geht, ins Gespräch geht und seine Botschaft, sein Evangelium den Jüngern nochmal so richtig ins Herz hineinspricht. Da kommen dann auch ganz wesentliche Themen zur Sprache. Auch wie die Liebe Gottes zu verstehen ist, wie sie in der Gemeinde gelebt werden soll. Das sind alles Schwerpunktthemen in den Abschiedsreden Jesu. Auch das hohepriesterliche Gebet, das Jesus dann in Kapitel 17 mit den, als Abschluss der Reden, der Abschiedsreden weitergibt, zeigt uns nochmal, wie er sich das Leben in der Gemeinde dann vorstellt, wie der Glaube auch in dieser Welt gelebt werden soll, unter den Jüngern, unter seinen Anhängern. Zeichen Wunder also in diesem ersten Teil des Johannes-Evangeliums, es geht um die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Und zwar so, dass das jeder sehen kann, jeder begreifen kann. Und dann haben wir also sieben Wunder uns genauer angeschaut in den vergangenen Jahren. Und die gehe ich jetzt einfach mal so der Reihe nochmal durch, um uns nochmal ins Bewusstsein zu rufen, was da wichtig gewesen ist. Das allererste Wunder, das wir im Johannes-Evangelium erzählt bekommen, berichtet bekommen, ist in Kapitel 2, Wasser wird zu Wein. Und da haben wir uns damals überlegt, war das Wunder eigentlich notwendig? Man hat eine Hochzeit gefeiert, ein Fest. Na gut, wenn der Wein aus ist, dann muss man was anderes weitermachen. Im Zweifelsfall gibt es halt dann wirklich nur noch Wasser. Aber nein, dieses Wunder, Wasser in Wein, das weist eigentlich schon auf das Ende hin, weist auf das, wohin Jesus mit den Menschen kommen will. Er will sie in der Ewigkeit dabei haben und in der Ewigkeit, da wird ein Fest gefeiert. Der Wein ist in Israel immer das Freudengetränk, das eschatologische Freudengetränk. Wein wird bei der Festtafel im Himmel aufgetragen. Das ist der Hintergrund eigentlich dieses ersten Wunders. Wir sollen an die Festtafel Gottes eingeladen werden. Wir Menschen, wir können nur mit Wasser kommen. Gott aber veredelt unser Leben auf das Feinste, wenn wir an ihn glauben, wenn wir sein Angebot der Erlösung annehmen, dann sind wir mit dabei in seiner Herrlichkeit. Offenbarung der Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn. Der Heiland wird uns gezeigt als der Herr der Herrlichkeit. Das sehen wir jetzt immer wieder neu in den Adventskorellen, Weihnachtskorellen, der Herr der Herrlichkeit. Das ist genau das Thema von Johannes, das durch alle Wunder hindurchleuchtet, das immer wieder neu vorkommt. Das ist sein Ziel, sein Thema, dass er den Lesern, den Leuten klar machen will: Jesus, das ist der Heiland. Das ist der, der euch in die Herrlichkeit des Vaters bringen kann, in den Himmel, in die Ewigkeit hinein. Deshalb gleich am Anfang: Wasser wird zu Wein. Das zweite Wunder war dann die Heilung des königlichen Beamtensohns oder Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Da haben wir ganz ähnliche Überlieferungen auch bei den anderen Evangelisten, da ist ein Hauptmann, ein Zenturion. Aber das muss nicht unbedingt das gleiche Ereignis gewesen sein. Können auch unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse gewesen sein, die hier berichtet sind. Bei Johannes ist es der Bericht eines königlichen Beamtensohnes, der Heilung erfährt. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums ja auch, dass es eine sehr kleine Auswahl war, was er an Wundern, an Berichten über Jesus weitergegeben hat. Und diese Auswahl, wenn es schon schreibt, dass er da sehr eingeschränkt hat, die zeigt ja auch, dass er genau mit dieser Auswahl auch was weitergeben wollte und was ein Verständnis vermitteln wollte über Jesus. Die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, Kapitel 4 sind wir da, dazwischen sind immer wieder Predigten, Reden von Jesus gestellt. Da ist das Besondere, dass das ja eine Fernheilung war. Der königliche Beamte hat von Jesus gehört, hat gewusst, das ist ein Mann, der kann Menschen gesund machen. Und er hat einfach einen Auftrag gegeben, man will Jesus informieren, sein Sohn liegt schwer krank und er will Jesus holen lassen. Und dann heilt Jesus diesen Sohn aus der Ferne, eine Fernheilung. Und das lässt der Vater auch so stehen oder er akzeptiert es, dass Jesus nicht mitkommt, extra in sein Haus kommt. Und dann eine Handlung vornimmt, sondern er beweist, als Beamter hat er auch eine gewisse Macht, er kann Befehle erteilen und dann werden wir auch ausgeführt. Und dieses Wunder zeigt uns Jesus als jemanden, der dessen Wort etwas gibt. Und dieses Wort, das er spricht, das geschieht im gleichen Moment. Wir erinnern uns an die Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Ein wunderwirkendes Wort, ein besonderes Wort. Das Jesus sagt, ein göttliches Wort. Gottes Wort ist ein wunderwirkendes Wort. Gott sprach, es werde und es ward. Hier zeigt uns Johannes die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit des Sohnes als ein Heiland, der Herr höchste Befehlsgewalt ist. Höchste Befehlsgewalt. Wenn er etwas sagt, dann geschieht es. Was er zusagt, das hält er gewiss. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sie werden Bestand haben in Ewigkeit. Der Herr der Herrlichkeit ist der Herr höchster Befehlsgewalt. Es geht weiter mit dem dritten Zeichen, mit dem Wunder, eine Heilung wieder, diesmal aber mit einem etwas anderen Hintergrund, die Heilung am Teich Bethesda, Kapitel 5. Ein Mann liegt 38 Jahre krank, hat keine Hoffnung und als sie gefragt wird, was man ihm denn tun soll, da sagt er nicht, dass er geheilt werden will, sondern er spricht davon, dass er keinen Menschen hat, der hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, dann steigt ein anderer hinein und man hat scheinbar schon miterlebt, dass man durch dieses bewegte Wasser Heilung erfahren kann, gesund werden kann. Und jetzt liegen hier Gelähmte und Menschen mit ganz unterschiedlichen Krankheiten behaftet und warten alle darauf, dass sich das Wasser bewegt, sprudelnde Quellen, sie sollen Heilung schaffen. Ich habe keinen Menschen. Jesus heilt den Kranken am Teich Bethesda und er weiß nicht einmal, dass es Jesus ist. Erst hinterher, als er dann im Tempel sich befindet und Gott für seine Heilung dankt, da trifft er wieder auf Jesus. In der Zwischenzeit haben ihm die Schriftgelehrten und die Priester gefragt, hat ich ihn gesund gemacht? Er kann es gar nicht sagen, weiß ich gar nicht, und noch nicht danach gefragt. Und dann trifft er Jesus wieder und es entspielt sich ein ganz interessantes Gespräch zwischen Jesus und dem Geheilten am Teich Bethesda. Und dieser Geheilte merkt, Jesus, das ist der Mensch für mich. Ich habe keinen Menschen. Diese Einsamkeit, diese Trostlosigkeit, die hat Jesus durch die Heilung überwunden. Jesus ist der Heiland, der Mensch für andere. Jesus ist ganz und gar für mich. Dass wir mit diesem Wunder in einer ungeheuren Stärke unterstrichen. Jesus ist der Erlöser für meine eigenen Schwierigkeiten, die ich im Leben habe. Er nimmt mir meine Sünde ab. Er ist der Herr der Herrlichkeit als Retter, als Mensch, ganz und gar für mich. Das vierte Wunder ist wohl das bekannteste oder das eines der bekanntesten Wunder. Wenn überhaupt über Wunder geredet wird, dann kommt es häufig in den Sinn. Zwei Fische und fünf Brote machen alle satt, die gekommen sind. 5000 bei Johannes in seinem 6. Kapitel. Dann berichtet er davon. Jesus beendet eine Nahrungsnot. Er füllt den Mangel aus. Und hier geht es ja bei dem Brot um das Lebensnotwendige. Alle sind hungrig, ein langer Tag, es gibt nichts zu essen. Das Wenige, was da ist, was ein Junge bringt, sind zwei Fische, fünf Brote, 5000 Leute, kann man damit nicht satt bekommen. Aber Jesus füllt den Mangel aus und alle werden satt und es bleibt mehr übrig, als vorher da war. Körperweise hat man die Reste zusammengesammelt. Jesus ist der Heiland, der Herr der Herrlichkeit, der allen Mangel beendet, allen Mangel ausfüllt. Direkt im Anschluss an dieses Speisungswunder läuft Jesus auf dem Wasser. Jesus kommt über den See, auch in Kapitel 6. Kann sich vorstellen, dass die Jünger noch von der Speisung der vielen Menschen ganz beeindruckt sind. Sie fahren über den See Genezareth. Jesus schickt sie voraus. Dann kommen Wellen auf, Sturm geht los. Es ist Nacht. Und auf einmal sehen sie eine Gestalt, ein Gespenst, sagen sie, haben Angst, haben Furcht. Jesus durchbricht die Naturgesetze. Er läuft auf dem Wasser. Er kommt mitten in Sturm und Wellen über den See Genezareth gelaufen. Er kommt übers Wasser und beruhigt die Jünger in ihrer Furcht. Er sagt nämlich nur zwei Worte. Ich bin's. In Johannes Evangelium haben wir eine ganze Reihe von solchen Worten. Ich bin's. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Alles Worte, ich bin's, die im ersten Teil vorkommen, wo Johannes deutlich machen will, wer Jesus ist für uns. Dass er das Elementare, das Existenzielle für uns sein will. Brot. Tür. Zweiten Teil kommen nochmal zwei weitere, ich bin weiter dazu. bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, bin der Weinstock, die Auferstehung. Das Elementare für unser Leben ist Jesus. Aber es geht noch viel tiefer. Ich bin's. Ich bin der Ich Bin, bekommt Mose zu hören, als er am brennenden Busch steht in der Wüste und gar nicht so weiß, was da jetzt passiert. Er wird beauftragt, sein Volk aus Ägypten zu führen, es zu befreien. Die große Befreiungs-, die große Erlösungsaktion im Alten Testament zu beginnen, im Auftrag Gottes. Und Gott stellt sich vor, er sagt, im Auftrag des Allerhöchsten sollst du das jetzt angehen und zum Pharao gehen. Ich bin, der ich bin mit dir, ich bin's. Das Gleiche geschieht hier auf dem See Genezareth durch Jesus. Der Heiler, der Herr der Herrlichkeit, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und schließlich aber an sechster Stelle haben wir uns dann die Heilung des Blindgeborenen angesehen, Johannes 9. Blinde werden sehen. Wir erinnern uns an die Verheißung des Propheten Jesaja in Kapitel 35. Es lohnt sich, dieses ganze Kapitel, das ist besonders lang, in Gänze mal durchzulesen. Wir werden uns das zukünftige Heil vor Augen geführt, das Gott für unser Leben bereitet hat. Was Gott für das Volk Israel vorgesehen hat. Aber eben darüber hinaus ausgreifend für die ganze Welt, wenn der Messias kommt. Stärkt die müden Hände, heißt es da, und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürcht euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Der Herr der Herrlichkeit ist der Herr der Erlösung. Das ist übrigens auch ein Bibelabschnitt, der im Advent immer wieder mal vorkommt, als Predigtvorschlag oder auch als Lesung. Das zukünftige Heil, das Gott verheißt, das ist mit Jesus verbunden. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Erlösung. Vielleicht ist jemand aufgefallen, interessant ist ja, dass in diesem Jesaja-Abschnitt von der Rache die Rede ist. Dass Gott sagt, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen, wird euch erlösen. Die Erlösung in Verbindung mit Rache ist vielleicht ungewohnt. Aber wir haben das an anderer Stelle in der Bibel auch nochmal. Bei Hiob. Der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Wort für Erlöser bei Hiob ist im Hebräischen das Wort Goel. Und Goel bedeutet, das ist der Bluträcher. Er rächt mein Leben an dem, der es kaputt gemacht hat. Und genauso ist es bei der Erlösung. Gott rächt unser Leben an dem, der es kaputt gemacht hat durch die Sünde. Das ist Erlösung. Das ist das Heil, das durch seinen Sohn bei uns stiftet und uns anbietet. Gott selber kommt zur Rache und befreit unser Leben und rächt es an dem, der es kaputt gemacht hat. Und heute nun die Auferweckung. Die Auferweckung des Lazarus, Johannes 11. Das größte Wunder zum Abschluss, das Knallerwunder, der Höhepunkt überhaupt. Und ihr erinnert euch noch an die ersten Textfolien, die jetzt gezeigt hat, diese Krankheit, die führt nicht zum Tode, sondern es soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Die Herrlichkeit Gottes soll gezeigt werden. Jesus will sich durch diese Tat, durch diese Auferweckung verherrlichen. Wir haben also wieder das gleiche Thema wie bei allen anderen Wundern auch. Es geht darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, dass er unser Heiland und Erlöser ist. Der Heiland, der ewiges Leben bringt, der sogar die Macht über den Tod hat. Der Herr der Herrlichkeit kommt, um ewiges Leben zu schenken. Und so münden die Zeichen und Wunder letztendlich in das eine große Bekenntnis ein, dass Jesus der Heiland ist, der Messias, der Erlöser, so wie es im Danielbuch steht. Auch das haben wir in den verschiedenen Abenden irgendwie mal gestreift, dass Jesus im Johannesevangelium ganz häufig von sich als den Menschensohn spricht. Da kam mit den Worten des Himmels einer wie ein Menschensohn. Daniel 7, Vers 30 ist diese besondere Stelle. Und dass Jesus den Begriff Menschensohn auf sich anwendet, ist das allersicherste Zeichen, dass er sich als Erlöser, als Heiland, als Messias verstanden hat. Das war nach jüdischer Auslegung unstrittig. Der Menschensohn ist jetzt einfach ein anderes Wort für Mensch. Also das hört mir auf, oft mal bei manchen Auslegungen, denke ich immer, das wird ja nicht wahr sein. Da gibt es überhaupt keine Vorstellung von dem theologischen Hintergrund dieses Titels. Der Menschensohn war für gläubige Juden ein anderer Begriff für den Messias, für den Heiland. Und wenn sich einer als Menschensohn bezeichnet, das war Gottes Restaurant. Das war der Hintergrund, warum man Jesus loswerden wollte, warum man ihn verhaftet hat. Er maß sich etwas an, was er nicht ist, denn Menschensohn kann nur der Erlöser sein, der versprochene Heiler, der Messias, der Sohn Gottes. Dass Jesus diesen Titel sehr, sehr häufig gebraucht, ist das sicherste Zeichen, dass er das auch den Menschen so vermitteln wollte. Er ist der Heiland, der Messias. Und er macht es in dreifacher Weise. Er macht deutlich, dass er als kommender Weltrichter zu verstehen ist. Der Menschensohn kommt als Weltrichter. Er hat aber auch Vollmacht, Sünde zu vergeben. Auch in diesem Zusammenhang wird der Titel irgendwie neu gebraucht. Und er ist der Leidende, der Knecht Gottes. Wenn man diese Stellen, wo Jesus sich als Mensch schon bezeichnet, zusammenfasst, dann könnte man diesen abschließenden Satz darüber schreiben: Der Richter wird die Vollstreckung des Urteils, das über die Sünde fällen muss, stellvertretend selbst übernehmen. Das ist ja nicht der gleiche Gedanke wie bei der Rache Gottes. Ja, er vollzieht die Rache an dem, der das Leben für uns kaputt gemacht hat. Als er wird zum Richter, er versteckt ein Urteil über die Sünder. Dieses Urteil wird auf jeden Fall durchgeführt, aber er übernimmt es stellvertretend für uns. Damit sind wir am Ende dieses ersten Teils des Johannesevangeliums, und dann folgt die Abschiedsrede und die Passion, Auferstehung Jesu, wo das nochmal sozusagen bekräftigt oder bewahrheitet wird, was im ersten Teil des Evangeliums zum Ausdruck gebracht wird. Und ich lenke nochmal zurück auf das erste Kapitel. Das Wort ward Fleisch, ward Mensch und wohnte unter uns. Weihnachten. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Einfach nochmal als Schlusszusammenfassung der Zeichen und Wunder, die wir uns genauer angeschaut haben, mit dem Hintergedanken, dass wir Gottes Kraft auch in der Gegenwart hier und jetzt erleben wollen. Jesus Christus, dasselbe gestern, das alles, was wir da berichtet bekommen haben durch Johannes, heute, aber auch in Zukunft, in Ewigkeit, es gilt bis zum Anbruch des Reiches Gottes und darüber hinaus.
Lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen für euch. Das tut gut. Gemeinsam stehen vor dem Herrn. Herr Jesus, wir danken dir für das zu Ende gehende Jahr, auch jetzt, wo wir hier zusammen waren und dein Wort betrachtet haben, für das Johannesevangelium, die Zeichen und Wunder darin, die uns immer wieder ermutigen sollen, dran zu bleiben an diesem Glauben, der dir alles zutraut, Jesus. Und also bitte ich dich für meine Geschwister, dass du ja nicht jede Frage beantwortest, aber auch Glauben mehrst, Glauben schenkst und Glauben stärkst in unserem Leben. Wir wollen dir vertrauen in allen Dingen und bitten dich, dass wir dich in unserem Leben immer mehr auch noch erleben dürfen. der dann bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Wir danken dir und geben dir alle Ehre, Jesus Christus, über all das, was geschieht in unserem Leben. Amen. Seid gesegnet im Namen unseres Herrn, geht hin mit seinem Frieden.